Wenn es sowas wie die Oscars gibt in Deutschland, dann ist das der Deutsche Filmpreis. Er wird morgen vergeben in Berlin und selten gab es im Vorfeld einen Film, der häufiger als Favorit gehandelt wurde als Matthias Glasners 3-Stunden-Epos Sterben. Er ist in fast jeder Kategorie nominiert. Es ist Matthias Glasners persönlichster Film. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, wie persönlich. Hier ist Moreno Plus Eins, der Interview-Podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Bei mir ist heute der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Matthias Glasner. Er hat vor ziemlich genau 2 Monaten den Silbernen Bären für das beste Drehbuch gewonnen und zwar eben für seinen Wettbewerbsbeitrag Sterben. Der Film läuft aktuell in den Kinos. Es ist ein toller, ein intensiver Film, der es einem allerdings nicht immer ganz leicht macht. Aber das tun die wirklich guten Dinge im Leben ja nie. Glasner gilt als einer der großen, wichtigen Regisseure in Deutschland. Ein Mann, der in der Vergangenheit teilweise sehr krasse Filme gemacht hat. Gnade zum Beispiel ist ein Film über eine Frau gewesen, die ein Mädchen totfährt. Und Der freie Wille über einen Vergewaltiger ist gleichzeitig grandios und schwer zu ertragen. Der Film Sterben geht 3 Stunden und ist, wie bereits erwähnt, ein sehr persönlicher Film. Matthias Glasner hat den Film sehr nah an das Leben und das Sterben seiner Eltern angelegt. Und gerade wenn man das weiß, muss man an einigen Stellen ziemlich schlucken. In meiner ersten Frage wollte ich über den Anfang des Films mit Matthias Glasner sprechen, denn der ist wahrlich ungewöhnlich. Ich hatte es eben schon im Vorgespräch gesagt, du hattest mich nach 15 Sekunden in diesem Film, weil er beginnt, ich würde sagen, mit einem miesen Trick.
Mit einem?
Einem ganz miesen Trick. Mhm. Eine 4-, 5-Jährige mit der niedlichsten Zahnlücke des Planeten, die so einen kleinen Monolog auf das Leben hält. Ich glaube, es war deine Tochter, richtig?
Ja.
Sie ist zum Niederknien, diese Szene. Ob man jetzt das erwartet, wenn man in einen Kinofilm geht, der den Titel Sterben trägt, würde ich bezweifeln. Aber beschreib uns doch mal diese erste Szene, wie das kam.
Ja, also dieser Moment, wo meine Tochter, Toni, in die Kamera spricht, hatte mit dem Film nichts zu tun, ja, sondern das war ein sehr privater Moment. Ich lag auf dem Sofa zu Hause und war nicht so gut drauf, hadern und so, und das kennt meine Tochter auch schon so ein bisschen und lieg halt so, und dann kam sie halt zu mir und hat mir so ein Pep-Talk gegeben, ja, und hat das einfach gesagt, hat mir das so gesagt. Ich musste wahnsinnig grinsen und hat mir gesagt, Mensch, du musst mal auf und häng nicht immer nur so rum und musst auf dein Herz hören.
Ja,
so,
genau, ja? Das sagt sie mehrmals.
Du musst auf dein Herz hören und nicht was Wildes machen, rumgucken oder so. So nach dem Motto, konzentrier dich auf dich selbst und so. Das fand ich unglaublich. Sie war wirklich gerade mal 5 oder so.
Wo hatte sie das denn her?
Keine Ahnung, das fragt man sich ja auch bei Kindern, oder? Also ich frage mich bei meiner Tochter ständig, wo sie das her hat, wo sie die Dinge hat. Ich denke dann manchmal aus der Kita, ein bisschen ältere Kinder oder von den Videos, die sie guckt, vielleicht vom Wings Club oder von den 3 Fragezeichen oder ich weiß es nicht. Bin oft überrascht von so Gedanken, die sie einem so in die Ohren haut. Und dann sagte sie mir das eben und dann habe ich zu ihr gesagt, darf ich das mal filmen? Kannst du normal sagen? Aber eigentlich nur, weil ich es der Mama zeigen wollte. Ja, also, mach doch nochmal. Dann habe ich einfach mein Handy hochgerissen und da, wo ich lag, auf dem Sofa, so von unten gefilmt. Und dann hat sie es tatsächlich nochmal gemacht.
Man ist so beeindruckt, weil das kannst du ja nicht casten, sowas.
Das kann man auch nicht schreiben. Weil man das, normalerweise, das könnte ja ein Kind nie wiederholen, wirklich in dem Alter, oder so einen Text sprechen, sondern das kommt halt so aus ihr raus. Und dann habe ich irgendwann Wochen später, ich habe sehr viel nachgedacht über den Anfang des Films von Sterben und wollte, dass der Zuschauer, eine Sache, die mir total wichtig war, dass dieser Film nicht so ein Betroffenheitsfilm wird bei dem Thema, sondern dass er also eine bestimmte Art von Lachen einlädt, das meiner Meinung nach Empathie erzeugt und das eigene Herz öffnet des Zuschauers. Und es gibt die alte Billy Wilder-Regel, du musst dem Zuschauer am Anfang erlauben zu lachen. Vor allem, wenn es so ein bisschen genremäßig ist, gibt die sehr tolle, finde ich, Geschichte von Manche Mögen's Heiß, Some Like It Hot, der anfängt, dass so ein Leichenwagen die Stadt fährt und dann kommt die Polizei und dann wird geschossen, die Gangster schießen und so, und er fängt also an wie ein Thriller Und beim Testscreening passierte das. Ah ja, und dann werden die beiden Tony Curtis und Jack Lemmon werden Zeuge, wie sie dann alle erschossen werden. Das ist ja der Grund, warum sie dann als Frauen verkleiden. Und es war alles so ernst und danach hat sich niemand mehr getraut zu lachen. Für eine halbe Stunde, es war einfach, oh Gott, es ist ganz ernst, ich darf nicht lachen. Und dann hat Billy Wilder gesagt, wir haben ein Problem. Ja, wir müssen uns ändern. Und dann haben sie diese unglaublich lustige Jazznummer, die Marilyn Monroe dann singt in der Titelsequenz. Running Wild. Richtig alberne Comic, wie so ein Tex Avery Film oder so Bugs Bunny Musik gemacht. So, und danach Schnitt auf Leichenwagen, Schießerei, Publikum lacht, weil man ihnen erlaubt hat zu lachen. Und ich habe gedacht, das brauche ich auch. Ich muss den Leuten am Anfang erlauben zu lachen. Ich wollte es tatsächlich mit der Musik von Some Like It Hot machen. Im Schneiderraum haben wir wirklich die Musik angelegt. Hat auch echt funktioniert. Alle haben sofort gegrinst. Ja, und dann kam eben irgendwann, ich dachte, beim Zähneputzen morgens, da kommen einem oft solche Ideen. Ich nehme Toni davor. Ich mache genau das, was sie gesagt hat. Ich lege das einfach davor. Mach das einfach davor dran. Und insofern hast du völlig recht. Das ist ein mieser Trick.
Nein, du hast einen halt sofort. Man geht in diesen Film, man sieht diesen Sonnenschein und ist schockverknallt in diese kleine Maus.
Man ist halt überrascht. Ne? Das ist das Tolle. Also ich finde, das Sterben, der Film, er überrascht einen damit. Das ist mit dem Mädchen. Dann kommt tatsächlich eine wahnsinnig exaltierte Musik direkt danach mit diesen gemalten Titeln, wo die Kamera so rumeiert. Und du bist gleich von Anfang an, hast du damit nicht gerechnet. Also das ist ein Film, der Sterben heißt und 3 Stunden und Inhaltsangabe, das Sterben und so weiter. Und dann fängt er so an, dann bist du erstmal sofort in so einer, okay, this might be different, irgend anders. Und dann, nach den Titeln, kommt sofort eine alte Frau, die in ihre eigenen Scheiße sitzt.
Ja, genau, und da dachte ich, okay.
So, Und dann kommt ihr Mann halt nackt rein und sein Penis hängt raus, dann läuft er durch und die Nachbarin sagt uns. Und diese ganzen Dinge passieren am Anfang. Und was ich mir davon erhoffe, dass du ab dem Moment dem Film alles zutraust. Ab dem Moment, okay, du bist hier, du kannst dich auf nichts verlassen. Auf keine Regeln, wie normalerweise Filme anfangen und so weiter. Und die Stimmung wollte ich erzeugen, dass du dann unheimlich alert bist und ganz genau hinguckst und versuchst irgendwie den Reim auf den ganzen Kram zu machen, der dann folgt.
Ja, es ist ja tatsächlich aber in vielen Momenten einfach ein lustiger Film. Also ja. Du hast eine Szene, wo die Auto fahren und sie kann gut fahren, er kann noch sehen und in Kombination kann man dieses Auto fahren und es ist tatsächlich einfach eine Situation, die extrem lustig ist, so tragisch sie ja eigentlich ist.
Ja, also im ganz klassischen Sinne tragikomisch. Ne? In dieser Tragik, die übrigens genau bei meinen Eltern so war, genau so haben die das gemacht.
Das wollte ich nämlich fragen, ja.
Und ich habe immer meine Haare gerauft, das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr doch wirklich nicht machen.
Aber es war tatsächlich so, deine Mama ist gefahren und er hatte noch die guten Augen?
Ja, genau, weil mein Vater Parkinson hatte und deswegen so zittrig war und meine Mutter war aber schon halb blind. Und dann
gemeinsam gutes Team.
Das einfach wahnsinnig ein gutes Team. Das wollte ich auch eigentlich genau zeigen als gutes Team. Aber gleichzeitig ist es natürlich tragisch und auch wahnsinnig gefährlich. Mhm. Ja. Und eben auch lustig. Das ist so, der Humor kommt aus der Tragik. Es ist nicht so, dass es in dem Film lustige Szenen auf der einen Seite und tragische Szenen auf der anderen Seite gibt, sondern der Humor kommt immer aus der Tragik der Situation raus. Mhm.
Es ist kein Geheimnis, jeder, der vor einigen Monaten so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, wird mitbekommen haben, dass der Film auf der Berlinale lief, der sehr gute Kritiken bekam. Du hast den Semmel den Bären für das Drehbuch bekommen, du bist der Drehbuchautor. Und auch das wurde gesagt, es ist ein wahnsinnig persönlicher Film. Du hast es angesprochen, 3 Stunden. Die Klischees würden sagen, ja, dann hat er dann über Jahre an diesem Buch geschrieben und gefeilt und so weiter. Ich weiß, es ist anders, aber beschreib mal diese Genese der Entstehung dieses Filmes.
Also man muss das immer so ein bisschen abtrennen, der Moment, an dem ich angefangen habe zu schreiben und die Entwicklung, weil das ist bei mir und ich schätze mal bei vielen anderen auch, sind das 2 verschiedene Dinge. Also der Film und die Dinge, die dort vorkommen, sind schon über Jahre in meinem Hinterkopf so langsam gewachsen, dass mich interessieren würde, was Kunst zu machen, was machen, die Magie des Augenblicks zu machen, über Alkohol zu machen, über Selbstmord zu machen, diese Dinge. Das wuchs schon länger und ich hatte noch keine Form dafür, aber ich dachte, früher oder später will ich das mal machen, aber bestimmte Szenen, wie diese Geburtsszene, wo der falsche Vater das Kind bringt, während der richtige Vater auf dem Gang sitzt, das habe ich tatsächlich erlebt aus meinem Leben. Und wo ich schon damals dachte, das ist eine gute Filmszene, das mache ich mal irgendwann.
Aber also der falsche Vater ist, glaube ich, der Ex-Freund in dem.
Ich war der Ex-Freund. Ich war Lars Eidinger. Ja, also Tom.
Okay, Tom. Du hast tatsächlich warst bei einer Geburt
dabei
als Ex-Freund, während der Vater des Kindes vor der Tür wartete.
Ja,
genau. Okay, das ist eine Szene aus dem Film, dass du die erlebt hast, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber
ja,
wow.
Exakt so. Die ist ziemlich exakt genauso passiert. Und das sind dann so Momente, die speichert man ab und denkt oft als Autor oder Regisseur, gibt's oft so Momente, wo man denkt, eines Tages ist das eine Filmszene. Oder die tatsächlich, was tatsächlich passiert ist, dass ich mit einem Elektroauto zum Begräbnis meines Vaters gefahren bin und dann das Elektroauto auf der Straße stehen blieb, auf dem Land, und ich allen Ernstes das Begräbnis meines Vaters verpasse, weil ich ein E-Auto gemietet habe und so.
Tatsächlich, was tatsächlich auch eine Szene in dem Film.
Genau, was auch eine Szene im Film ist, und das sind eben auch, ist auch so eine Szene, wo man denkt, das muss ich mal eines Tages im Film verwenden. Und so sammeln sich so Dinge an über Jahre. Und dann gibt's irgendwann so einen Auslöser, der das alles zusammenbringt. Der Auslöser war dann der Tod meiner Eltern relativ schnell hintereinander und die Geburt meines ersten Kindes. Und alles insgesamt war so eine Überforderung. Also das Kind hat nicht geschlafen, wie das so ist, und nur wenn man es rumgetragen hat, also schläft man selber nicht. Und meine Eltern sind gerade gestorben und ich war noch nicht fertig mit meinen Eltern. Ich war nicht dabei. Beide sind gestorben. Ich war nicht dabei. Also alleine gestorben, was ich mir selber vorgeworfen habe. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, warum ist das so? Und irgendwie auch wieder Nähe herstellen wollen. Das kann ich halt am besten, indem ich drüber schreibe. Das ist meine Art zu reflektieren, ist, dass ich mir schreibe. Und dann fängt man an, das aufzuschreiben. Immer sehr schnell, weil ich nur so wenig Zeit hatte, weil ich das Kind schon wieder rumtragen musste. Und das ist was sehr Ungewöhnliches. Normalerweise schreibe ich anders. Normalerweise schreibe ich, setze mich hin, trinke erstmal eine Flasche Wein, esse eine Tafel Schokolade und so. Und dann fange ich immer nachts um zwei, anfange langsam zu schreiben. Und das war hier anders. Ich habe tatsächlich in so einem schlechten Café, nur weil es direkt und vor der Tür war, mich hingesetzt, Kopf aufgesetzt, wo ich habe nur 2 Stunden, muss aber schreiben, sonst drehe ich durch, werde irgendwie irre, wenn ich nicht Dinge zu Papier bringe oder in den Computer. Und habe dann sehr schnell instinktiv so Szenen rausgehauen.
Chronologisch?
Also ja, ich schreibe immer chronologisch.
Also du fängst am Anfang des Films an?
Ja, also ich kann das nur, chronologisch und trotzdem nicht wissen, was für eine Geschichte. Aber beim Schreiben so, jetzt das Szene und dann vielleicht die Szene und dann die und die. Und dann auch immer nur vorwärts schreibend und nie zurücklesend. Also während ich schreibe, lese ich nie, was ich gestern geschrieben habe. Aber dann komme ich, dann drehe ich durch. Dann fange ich sofort an, daran wieder rumzubasteln. Das erlaube ich mir sozusagen nicht, sondern ich schreibe immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann hatte ich eben sehr schnell auf diese Weise 200 Seiten.
Dazu muss man wissen, aber
ein Drehbuch hat normalerweise so 100 Seiten, vielleicht 90, 100 Seiten und so.
Und das nicht ganz, aber ich glaube, es überträgt sich auch dann auf die Länge des Films.
Total, ne? Also 200 Seiten heißt im Allgemeinen 200 Minuten.
Ja.
Ja, dafür gibt es ja extra diese Final Draft Drehbuchsoftware, die Warner Brothers in den 30ern entwickelt hatte, die formal ganz genau eigentlich daraufhin gedacht ist, wenn man da wirklich nur da hinschreibt, was passiert, und die Dialoge in genau diesem Format, ist eine Seite eine Minute. Das hat sich jemand mal ausgedacht damals bei Warner. Das wird bis heute total, alle schreiben mit dieser Software. Ja.
Und dann sagtest du, warte mal, ich habe hier einen 3-Stunden-Film.
Ja, da dachte ich erstmal überhaupt, dass ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt ein Film ist.
Okay.
Weil es sehr ausufernd war. Was aber auch damit zu tun hatte, dass ich in so einer Krise auch des Schreibens war, dass ich irgendwie müde war von so klassischer 3-Akt-Kinodramaturgie. Hatte immer das Gefühl, im Kino sitze ich, weiß schon, wie es ausgeht und so. Und ich das Gefühl hatte, ich wollte mal anders erzählen. Und das war auch ein Experiment. Kann ich ein Film ohne eine durchgehende Geschichte, geht das, hält das Konstrukt das aus, in dem es eigentlich nur eine emotionale Verbindung gibt? War auch immer die Idee, ein Film einer Familie zu machen, die sich nie begegnet. Das war der erste Gedanke. Eigentlich, dass es keine einzige Begegnung gibt. Das habe ich nicht durchgehalten. Im Gegenteil, die stärkste Szene ist wahrscheinlich genau die, wo sie sich einmal begegnet. Vater und, nicht Vater, sondern Mutter und Sohn. Aber das war in vielerlei Hinsicht, war dieses so ein Experiment eigentlich. Wie weit kann man vom Hundertsten ins Tausendste kommen? Ganz bewusst, sehr assoziativ denken und den ganzen Laden trotzdem noch zusammenhalten. So, also das Laden heißt, den Film trotzdem noch zusammenhalten. Und das wusste ich nicht, wusste ich auch während des Drehs nicht und wusste ich auch während des Schnitts nicht.
Und der naive Gedanke, dass man sagt, naja, du machst das halt mit so grandiosen Schauspielern, Schauspielerinnen, die geben mir den Kleber und dann verzeiht man in Anführungszeichen auch, dass du nicht alle paar Minuten Cliffhanger da eingebaut hast.
Ja, das war auf jeden Fall, wusste ich, es hat auch was mit meiner Art zu schreiben zu tun. Ich mag Schauspieler und ich mag vor allem immer die Menschen. Also Mich interessieren immer Menschen. Mich interessiert nicht die Figur. Ich rede auch mit den Schauspielern fast nie über die Figur. Ich rede über sie. Also Lars Eidinger hat mich interessiert, weil mich Lars Eidinger interessiert. Und nicht, weil ich dachte, der wäre gut, diese Figur zu spielen. Sondern ich fand Lars als Mensch so spannend. In seinen Interviews vor allem. Ich liebe die Interviews von Lars. Dafür wird er oft kritisiert. Mir geht's genau das Gegenteil. Ich mag seine Interviews und ich mag seine ganze Art und so. Corinna sowieso, die kenne ich. Corinna Harfouch kenne ich schon lange. So, also diese Menschen interessieren mich und ich versuche, meine Bücher so zu schreiben, dass das Szenen sind, die für die Schauspieler, in denen man sich so verbeißen kann, in denen man sehr viel zeigen kann, vom Menschsein. So, darüber denke ich viel nach beim Schreiben einer Szene. Wie baue ich die Szene so, dass sie eigentlich schwer zu spielen ist in gewisser Weise, weil da muss viel kommen. Da muss viel selbst reingegeben werden. Und das ist aber auch ein Angebot an die Schauspieler, dass die viel reingeben. Und wenn ich dann sehr starke Schauspieler habe, das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Filme, da ist der Plot, da ist die Geschichte so wichtig, dass die Figuren auch vielleicht Funktionsträger sind. Bei mir ist es so umgekehrt. Die Geschichte ist nur der Funktionsträger dafür, Schauspielern Raum zu geben, Mensch zu sein, Menschsein zu demonstrieren.
Du hast eine Szene angesprochen, Lars Eidinger trifft auf seine Mutter und es fängt relativ banal am Tisch der Eltern an. Der Vater ist gerade verstorben und die sagen sich, glaube ich, zum ersten Mal, kann man das sagen, wie scheiße sie sich eigentlich finden?
Corinna Harfouch, die Mutter, sagt halt irgendwann den Satz, ja, das ist okay, dass du mich nicht mochtest, weil ich mochte dich ja auch nicht. Ja, und ich konnte dich halt nicht lieben. Und das ist halt so ein Satz, der ist so semantisch eigentlich, sagt man, unsagbar. Seine Mutter sagt, ich liebe meine Kinder nicht, hat mal irgendein Soziologe gesagt. Der ist wie falsches Deutsch. Es ist ein Satz, den sagt man nicht. Ich liebe mein Kind nicht, sagt eine Mutter einfach nicht. Und sie sagt das eben. Ja, und das reißt halt was Ungeheures auf und dann reden sie sehr lange miteinander.
Ich muss die Frage natürlich stellen, weil du hast sehr offen darüber geredet, dass der Film auch dadurch sehr persönlich ist, dass auch du eine relativ schwierige Beziehung zu deiner Mama hattest.
Diese Szene hat schon ungefähr in der Art stattgefunden, nur dass mein Vater dabei war, als wir dieses Gespräch führten und es Heiligabend war. Aber, naja, der Punkt war, ich wollte weder was schlimmer machen, ich wollte es nicht besonders hart machen, ich wollte es aber auch nicht entschuldigen oder verklären. Ich wollte es so sagen, wie ich es empfunden habe. Ja, und das auch aus out of respect eigentlich für meine Mutter. Weil meine Mutter ist auch so, wie man in der Szene ja sieht. Sie sagt es ja. Sie steht ja dazu. Und ich dachte, das ist der größte Respekt, den ich erweisen kann, dass ich ehrlich bin. So. Wir in unserer Familie waren ehrlich. Wenn wir denn mal miteinander gesprochen haben, dann waren wir sehr ehrlich. So wie meine Mutter auch ehrlich darin war, dass sie mich auch nie so getan hat, dass sie mich liebt. Also das ist mir eher relativ spät erst klar geworden, dass ich ja nie umarmt wurde. Sondern wir haben uns mit Händeschütteln begrüßt. Man sieht es auch in der Szene. Obwohl der Vater gerade gestorben ist, der Ehemann ist gerade gestorben, sehr emotionaler Moment eigentlich. Lars Eidinger kommt rein, Corinna gibt ihm die Hand. Sie schütteln sich die Hand.
So, waren deine Eltern stolz auf dich?
Ja.
Also, haben die kapiert, was du machst?
Naja, meine Mutter fand es immer toll, wenn ich in der Zeitung stehe. Und wenn ich mal nicht in der Zeitung stand, hat sie sich auch sofort Sorgen gemacht. Aber er wurde dann auch sofort sehr negativ. Er sagte, ja, läuft ja wohl nicht so, Matthias. Ne? Der Fatih Akin steht ständig in der Zeitung. Meine Mutter kommt aus Hamburg und Hamburg steht Fatih Akin oft in der Zeitung als Hamburger. Und da lag immer so drin, ja, der ist ja wohl besser als du. Du bist ja wohl doch nicht so gut. Also wirklich, ganz schön hart immer. Mir wurde ständig doch gezeigt, ja, so richtig gut bist du anscheinend doch nicht so. Und immer ganz stark der Wunsch, ich soll doch bitte mal eine Episode in aller Freundschaft machen. Weil meine Mutter die Haltung hatte, das ist die tollste Serie der Welt und die ist auch tatsächlich die beste. Also nicht nur ich finde die am besten, meine Mutter hatte ganz stark die Haltung, und sie glaubt es wirklich, was sie glaubt, denkt der Rest der Welt auch. Das sagen alle. Ich habe es im Film öfter mal ein paar Mal zitiert. Ja. Das ist ein Lieblingssatz von meiner Mutter, wenn sie in ihrer Selbstgerechtigkeit über etwas geurteilt hat. Sagt, das sagen aber alle, Matthias. In aller Freundschaft ist wirklich, wirklich die Beste. Das sagen alle, Matthias. Ja. Und dass ich das nie gemacht habe.
Aber mich würde schon interessieren, weil ehrlich gesagt auch aus persönlichen Gründen, meine Eltern kapieren nicht, was ich mache. Also meine Eltern können nicht verstehen, was ich hier tue. Ich stelle mir halt vor, du hast deine Eltern beschrieben, du hast ein bisschen auch beschrieben, dass die aus eher einfacheren Verhältnissen kommen und dann setzt du denen so Klopper vor wie Der letzte Wilde oder Gnade, die Geschichte einer Frau, die ein Mädchen tot fährt und die Konsequenzen, die das hat. Ich habe mich gefragt, umreißen die, was der Sohnemann da eigentlich tut? Oder fragen die sich, wie du bei deiner Tochter, wo kommt das her?
Ja, meine Eltern haben das bestimmt nicht verstanden. Es hat sie auch irritiert, meine Filme. Meine Mutter vor allem. Mein Vater ist da relativ gleichmütig. Den hat das nie so besonders interessiert, meine Karriere. Mein Vater ist entspannt, freut sich, wenn es mir gut geht. Und freut mich, wenn ich irgendwie, aber ob ich Erfolg habe oder nicht, das interessiert ihn einfach nicht so. Mein Vater hat nie so gedacht in sowas. Mein Vater ist auch eher Melancholiker, ähnlich wie ich. So, man macht sein eigenes Ding und whatever. Ja, aber das ist ja ein komisches Gefühl, ne? Kennst du dann auch, wenn die Eltern einen eigentlich überhaupt nicht verstehen und keine Chance haben, es zu verstehen und so eine ganz große Kluft, eine große Fremdheit ist und sie sich natürlich verstehen, warum sie natürlich trotzdem, nein, dass die Eltern sich dann natürlich fragen, die Mutter sich fragt, warum ist der so, warum macht der so komische Sachen?
Aber Mama, das sagen doch alle, dass es gut ist. Funktioniert nicht.
Ne? Es hilft, wie gesagt, wenn man in der Zeitung steht, ne? Also es. Also ganz toll, ich mache ja so viel mit Jürgen Vogel, weil wir so gut befreundet sind und haben auch eine Firma zusammen und so. Das fand meine Mutter natürlich immer absolut großartig, ne? Jürgen Vogel. Und dann habe ich ihn mal mitgebracht so und ins Wohnzimmer und so. Und dann hat er meine Mutter umarmt und so, oh, unfassbar. Also da war meine Mutter so glücklich. Ne?
Wieso hast du dich dem Ganzen nochmal ausgesetzt? Man könnte meinen, okay, dann macht man so eine Art Therapie und redet über die eigene Familie, du machst als Regisseur halt einen Film. Aber den Eindruck habe ich gar nicht nach dem Gucken des Films, dass du da überhaupt noch einen therapeutischen Ansatz da hast.
Nee, hatte ich auch nicht. Habe ich auch nicht gebraucht. Es hat sich auch nichts verändert in meinem Verhältnis zu meinen Eltern durch den Film. Ich glaube schon, dass es einen Teil von mir gibt, der das schon gemacht hat, um meinen Eltern nicht ganz so dem Vergessen anheimzugeben. Also meine Eltern haben ein sehr unspektakuläres, kleinbürgerliches, einfaches, mit wenig Geld, sehr, sehr einfaches Leben geführt. Und gerade meine Mutter wäre gern mehr geworden. Meine Mutter war sehr musikalisch, sie wollte eigentlich was werden, aber sie war sechstes, kleinstes Kind einer sehr, sehr armen Familie und musste dann gleich Geld verdienen für die Familie. Ich sollte das immer für sie machen. Ja, ich wollte ihre Träume vom Erfolg.
Die Musik hast du ja, auch ein Satz aus dem Film, aber die Musik hast du ja von deiner
Mutter.
Du warst ja, du hast ja
sie auch. Ja, ist auch so, habe ich auch. Ich sollte, ja, so. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau, dass meine Eltern in ihrer, dass sie sind halt so vergangen und verweht und irgendwie habe ich schon immer gedacht, das, was Scorsese ganz früh gemacht hat, einen Dokumentarfilm über seine Eltern zu machen, einen sehr schönen, kleinen, unterspektakulären, ruhigen Film, wo die Eltern von ihrem Leben erzählen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte den auch gemacht. Und ich habe auch oft dran gedacht, aber dann habe ich es nicht geschafft und dann waren sie tot. Und irgendwie wollte ich sozusagen diesen Scorsese-Dokumentarfilm über seine Eltern in fiktionaler Form nachholen. Das ist sicherlich ein Gedanke gewesen und ein anderer war, dass ich tatsächlich diese Geschichten irgendwie unterhaltsam fand. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich über meine Eltern erzähle, dann im Raum gelacht wird oder Leute berührt sind und dann fangen sie an, von ihren Eltern zu erzählen und das, ich bin Geschichtenerzähler. Ja, und ich bin immer auch übrigens Entertainer. Also das ist, glaubt man immer nicht, wenn man vielleicht meine Filme guckt. Es wird oft unterschätzt, wie wichtig mir das eigentlich ist. Auch wenn ich der freie Wille mache, mir Vergewaltiger, keinen Betroffenheitsfilm zu machen, sondern den Zuschauer zu verführen in diese Geschichte rein und dann immer in der Hoffnung, dass er da dann auch irgendwann aufmacht, weil ich ihn so in so Dinge ranführe. Mit dem Mittel der Unterhaltung. Also vielleicht ein blödes Wort.
Naja, schon.
Naja, ich weiß nicht. Also ich bin jedenfalls, ich komme nicht vom Thema. Ich ist nicht jemand, ich will jetzt ein Thema bearbeiten. Ich komme vom Entertainment. Ich bin Regisseur geworden, weil ich Star Wars toll fand, weil ich italienische Horrorfilme toll fand, Kung-Fu-Filme, damit bin ich groß geworden. Das ist meine kinematografische Sozialisation eigentlich und das merke ich immer noch bei mir, auf jeden Fall. Ich bin nicht so der Highbro, sagt man, Themenverfilmer, der wichtige Botschaften hat und so. Ich will den Zuschauer verführen, ihn auch mal verstören, irritieren, aber vor allem will ich ihn verführen mit Geschichten, die spannend sind und die bei dem Zuschauer auch vielleicht was aufreißen. Mhm. Und das dachte ich, kann ich mit diesen Geschichten machen.
Na, also was schon passiert bei dem Film ist, also ich war teilweise genervt und sauer von den Protagonisten. Ich war nie genervt vom Film. Also, und das ist natürlich irgendwie, das ist ja toll. Also die Macht, die du über mein Gefühlsleben da für die 3 Stunden einfach hast.
Etwas, wo ich grundsätzlich anders ticke, merke ich als oft andere, wenn ich in Gesprächen bin, dann mit Redakteuren oder Produzenten und Dramaturgen und so. Was die oft irritiert, ist, dass sie mich fragen, ist das jetzt eine sympathische Figur oder nicht? Oder wo ist die sympathische Figur? Oder ist der sympathisch genug, unser Held? Und die Figur ist doch, der hat doch ein ziemliches Arschloch. Zum Beispiel hier Ronald Zerfeld, weiß ich, ist so ein Gespräch, der eine Figur spielt, ein Zahnarzt, der eine Familie in München hat und jetzt eine Affäre hier hat in Hamburg und dann so, also hat eine Affäre, betrügt aber beide, belügt beide Seiten und dann sagt eine Redakteurin zu mir, ja, aber das ist doch schon ein Arschloch. Ne? Und ich merke immer, wie ich darauf nicht antworten kann, weiß ich nicht. Also er ist ein Mensch so und er hat seine guten und seine schlechten Seiten und das ist jetzt wahrscheinlich nicht so toll, dass er seine Familie belügt, aber ich weiß, dass ich sehr, sehr früh dachte, schon als Teenager, irgendwann mir so der Gedankenblitz kam, so präpotenter, arroganter, teenischer Gedanke, mir ist nichts Menschliches fremd. Mhm. Ja, und das hat mich so geprägt.
Das ist ein guter Gedanke, finde ich.
Ja, finde also, ich auch. Ich halte ja auch an ihm fest. Ist trotzdem ein bisschen als Teenager ein bisschen präpotent. Aber trotzdem, das hat mich schon sehr geprägt und prägt alle meine Gedanken, dass ich nicht über Menschen urteile in Gut und Böse oder so, sondern Menschen sind Menschen und sind komplexe Wesen. Und deswegen fällt es mir auch schwer, mich aufzuregen übrigens. Diese Erregungskultur, die es hier gibt. Ja, die bösen Politiker jetzt wieder oder das oder AfD ist schrecklich und so. Ich habe das nicht so. Ich sehe die Dinge mit einer anderen Akzeptanz, auch mit einer Melancholie, Traurigkeit, einem Erschrecken oft.
Aber ja, du hast mal im Interview so gesagt, Wertung. Du bist die Spezies skeptisch. Also das klang so ein bisschen misanthropisch, also dass du eigentlich kein großer Menschenfreund, das klang so durch, dass du eigentlich kein großer Menschenfreund bist.
Ja, ich habe das Gefühl, Menschen sind, ja, neigen doch sehr dazu, Angst zu haben. Also ich gibt so ein tolles Buch, Grundform der Angst von Fritz Riemann, so ein Klassiker seit den 60ern, wo er sagt, dass eigentlich wir, alles was wir tun, wird ausgelöst durch die verschiedenen Ängste, die wir haben. Abstoßungsängste, zu große Nähe, Ängste. Und ein sehr tolles Buch.
Angst vorm Tod.
Angst vorm Tod, mhm. Ja. Angst vor zu viel Nähe, Angst vor zu wenig Nähe. Und so und so und all diese Dinge und so, alles was wir tun hat, kommt aus unseren Ängsten heraus und das ist sehr schwierig auszuhalten, erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann damit umzugehen. Und deswegen machen wir so viele dumme Sachen.
Es macht das Urteilen schwerer. Sobald du Angst als Motiv hast, wird es schwerer, dich moralisch massiv über jemanden zu stellen, weil du natürlich immer mitbedenken musst, naja, der hat das aus einer gewissen Angst herausgetan. Das hat was Entschuldigendes.
Genau, es fällt dann schwerer, sich über den zu erregen, weil man ihn besser versteht. Also eine Empathie für Dinge entwickelt, wo man dann oft sagt, du kannst doch nicht Empathie für so jemanden entwickeln, wie zum Beispiel im freien Willen für einen Vergewaltiger oder so. Mhm. Mich haben eben immer eher die Schwächen der Menschen mehr interessiert als ihre Stärken. Mhm. Deswegen mache ich keine Heldenfilme. So Marvel-Filme ist schwierig. The Dark Knight, schon viel einfacher. Ja, also Zweifel, Schuldgefühle und so interessieren mich irgendwie mehr. Ja.
Wie wichtig ist dir denn, dass deine Filme gemocht werden? Du bist mit dem Film für den Deutschen Filmpreis nominiert. Ist das etwas, was dir wichtig ist?
Also es ist mir sehr wichtig, dass meine Filme gemocht werden. Das muss ich zugeben, das ist ein ganz starker innerer Antrieb und das wird in dem Film ja auch mit thematisiert. Das hat bestimmt auch mit meiner Mutter zu tun. Ich glaube, dass viele Künstler ungeliebte Kinder sind, die dann Kunst machen, um sich dann die Liebe zu holen. Das ist natürlich ein fataler Weg, sehr fataler Weg.
Schmerzhaft.
Gerade ein Interview gelesen mit Woody Allen, oder wo dann der Interviewer sagt, ja, sie werden ja so geliebt, wurden immer so geliebt von dem Publikum. Und dann hat er gesagt, nein, ich wurde nie geliebt. Niemand hat mich geliebt, die kennen mich alle gar nicht. Sie lieben manchmal meine Filme für einen kurzen Zeitraum, aber deswegen wird man als Künstler nicht geliebt. Das ist aber eine Einbildung, die man leicht haben kann. Aber was für mich immer wirklich wichtig war, ich will zu meinen eigenen Bedingungen geliebt werden. Das heißt, ich mache nicht etwas, damit ich ein bisschen mehr geliebt werde. Aber ich wünsche mir, geliebt zu werden, aber bitte ich, Also dann nimmt mich auch so wahr. Dann seht mich, wie ich bin. Das heißt, ich mache nicht an meinen Film rum, ich mache sie nicht ein bisschen netter und bringe sie ein bisschen besser zum Funktionieren, damit sie noch ein bisschen, damit die Menschen mich mehr mögen, sondern ich war immer mit so einem inneren Groll sozusagen, nee, nehmt mich so, wie ich bin. Und deswegen mache ich meine Filme so konsequent, wie es irgend geht.
Und wie ist es mit Preisen? Also du hast, glaube ich, korrigiere mich, jetzt warst du zum dritten Mal mit einem Film bei der Berlinale?
Bei der Berlinale sogar schon zum sechsten Mal, aber zum dritten Mal
also im Wettbewerb. Ich meine im Wettbewerb.
Im Wettbewerb zum dritten Mal, ja.
Ja.
Man sagt oft, dass nachdem man einen Preis gewonnen hat, kriegt man erstmal gar nichts mehr angeboten, weil alle denken, oh nee, jetzt hat er die Nase hoch und jetzt ist er zu teuer oder jetzt ist er zu, wird er zu schwierig und so, dass man echt oft überrascht ist, da kommt erstmal gar nichts danach. Aber grundsätzlich, ja, klar, hilft in Anerkennung immer. Ich glaube, auch Scorsese hat mal gesagt, du brauchst entweder Preise oder Zuschauer. Eins von beiden. Also, damit du weitermachen kannst. Ja. Es gibt durchaus deutsche Regisseure, ohne jetzt Namen zu nennen, wo ich sagen würde, wenn die nicht diese Preise gewinnen würden ständig, dann würden sie keine Filme machen. Weil Zuschauer haben sie nicht. Aber sie haben kriegen Preise. Und dann haben sie ein Renommee und dann kriegen sie auch wieder Fördergelder. Und Redakteure hoffen, dass der nächste Film wieder einen Preis gekriegt. Und dann so.
Das war Moreno Plus Eins, der Interview-Podcast der Spiegel. Heute mit dem Regisseur Matthias Glassner. Sein aktueller Film Sterben läuft gerade in den Kinos und gilt als der große Favorit beim Deutschen Filmpreis, der morgen in Berlin vergeben wird. Und ich muss sagen, dass mich das Gespräch mit Matthias Glassner zum Matthias Glassner-Fan gemacht hat. Erstens bewundere ich die radikale Ehrlichkeit, mit der er hier saß und über sich, seine Fehler, seine Eltern gesprochen hat. Dazu gehört viel Mut, viel Größe, wie ich finde. Und zweitens mochte ich, dass er, der große Regisseur Matthias Glassner, gleich nach dem Interview weg musste, denn in der Kita seiner Tochter war Elterndienst und wenn ich das richtig verstanden hatte, musste er dort die Toiletten putzen. Das war wie gesagt Moreno Plus Eins. Ich sage Danke bei Julia Parker, Philipp Fackler und Janis Schakarian für die Hilfe. Ich sage Danke bei euch, bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Juan Moreno und Moreno Plus Eins erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.